Finde heraus, was dir als Gastgeber, Gastgeberin wirklich weiterhilft und meistere damit den Spagat zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit. Willkommen zum Küchenherde-Podcast. Dein Nummer 1 Business-Podcast zu den Themen Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Robotics, Führen und Finden neuer Mitarbeiter und nachhaltiges Gastgeben. Jetzt kommt dein Host, der Digitalisierungsexperte und Impulsgeber Markus Wessel.
Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Ja, vor ein paar Wochen, gar nicht so lange her, zu Internorga war ich in Hamburg. Ich war zu Besuch. Ich saß auf ähnlichen bequemen Sessel und man hat mir das Mikrofon hingehalten. Das war diesmal nicht mein Mikrofon, sondern dein Mikrofon. Und ich war zu Gast bei dir. Du hast mich interviewt. Du bist selber Podcaster und zwar vom Barbecue Business Podcast. Und mein Gast heute ist Philipp Klages, Mehrfachgründer. Also ich könnte jetzt die Anmoderation, könnte ich glaube ich 5 Minuten füllen, wenn ich erzählen würde, was du alles tust. Aber das machst du gleich besser selbst. Ich pitch mal so ein bisschen. Ja. Du bist Mehrfachgründer aus Düsseldorf. Dein Weg ist nicht so der klassische Gastroweg, oder eigentlich ja doch, eigentlich bist du ja auch so ein bisschen reingestolpert. Und nach dem Abitur erstmal eine 3D-Online-Agentur, dann Medienmanagement studiert und während des Studiums hast du dich viel mit Marketing beschäftigt und hast auch schon gegründet und hast eine GmbH gegründet, die Riot Marketing GmbH. Dann über die UEFA, finde ich besonders spannend, würde ich gleich gerne auch mehr zu hören. DFL Sportcast kommt. Du dann so in den Eventbereich, leitest eine Event-Location in Essen, ein Sporthostel, eine Sky Sports Bar und hier, wo wir jetzt gerade uns befinden, die Smoke Barbecue Location, die du aus eBay Kleinanzeigen.
Die ursprüngliche
Hütte, auch ja. Ziemlich, ziemlich witzig. Ja, insgesamt 5 Geschäftsfelder, also ein richtiger Unternehmer unter einer Marke plus den Barbecue Business Podcast, weil man dann eigentlich noch genug Zeit übrig hat, noch einen Podcast zu drehen. Ich weiß, wie viel Arbeit das ist. Und ja, gemeinsam mit deinem Partner Jonas Freitag betreibst du den Barbecue Business Podcast. Das macht ihr ja zusammen. Und da geht es im Endeffekt darum, wie Unternehmer, also ihr interviewt Unternehmer, wie man in der Praxis wirklich skaliert, was gut ist, was gut funktioniert, was für Fragen man sich stellen wollte. Und das interessiert mich heute tatsächlich auch. Wie skaliert man heute ein Gastronomiekonzept? Was sind so die, wie muss das vorbereitet werden? Was muss man sich für Fragen stellen und auch welche digitalen Hilfsmittel kann man wirklich anwenden und was ist eher Hype? Lieber Philipp, herzlichen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf. Schön, dass du im Küchenherde-Podcast zu Gast bist.
Freut mich, ja. Ich muss ja jetzt fast sagen, herzlich willkommen hier in Düsseldorf, so kann ich es auch sagen. Ja, und danke, dass du mich in deinen digitalen Podcast eingeladen hast, ja.
Ja, ich freue mich.
Wir sind ja beide heute Gastgeber dann, ne?
Du, ja, genau. Wir moderieren das einfach zusammen.
Ja,
ja, also
ja, ich muss mich ja zusammenreißen, weil normalerweise stelle ich ja die
Dumme. Ist jetzt für dich verkehrte Welt.
Jetzt ist es umgekehrt.
Ja, wir haben beide die Skills, deswegen machen wir das einfach zusammen. Und wenn du irgendwelche Fragen hast, fühl dich frei.
Ja.
Frag mich, aber das meiste hatten wir ja, glaube ich, also wir haben von meiner plattgeklopften Gänseleber bis, wir haben eigentlich alles im Barbecue Business Podcast besprochen gehabt.
Ja.
Unbedingt mal reinhören. Wir verlinken das in den Shownotes. War ein super Interview, hat mega Spaß gemacht. Wir haben, keine Ahnung, über 1 Stunde gesessen und es fühlte sich an wie 20 Minuten.
Ja.
Okay, heute sprechen wir über das Skalieren. Du bist Unternehmer, du hast ganz viele Unternehmen schon gegründet, hast viele Geschäftsfelder unter einer Marke vereint. Also vielleicht legst du erstmal los, erzählst einfach mal so ein bisschen, was du machst, was du gemacht hast, wo du herkommst, damit wir so ein bisschen Bild von dir und von deinem Tun haben.
Ja, du hast das ja schon relativ gut zusammengefasst, gerade in der Einleitung. Also ich komme gar nicht aus der Gastronomie. Ich bin gelernter Marketer. Ich habe Medienmanagement studiert, ja, mit dem Fokus Online-Marketing, PR, aber da schon, das war ein sehr, sehr wirtschaftliches Studium, da ging es halt auch schon um Gründung, ja, um Management und Unternehmensführung.
Mhm.
Ich komme aus einer Familie, mein Vater war auch schon jeher selbstständig. Ne? Für mich war das nicht fremd, mein eigenes Ding zu machen. Und ich habe immer schon den Drang gehabt, wenn ich irgendwas Interessantes gefunden habe, das hört sich jetzt sehr kapitalistisch an, aber das ist gar nicht so kapitalistisch, da irgendwie, Profit wäre auch das falsche Wort, aber damit irgendwie Geld zu verdienen. Ne? Wenn mir etwas Spaß macht, dann habe ich immer, ob das ein gedrucktes T-Shirt war, was ich dann irgendwo verkauft habe oder sonstige Sachen. Ich wollte immer gucken, okay, wie kann man aus irgendetwas, was einen von innen raus antreibt, Wie kann man da ein Geschäftsmodell draus machen? Wie kann man das für andere aufbereiten, dass die da auch von profitieren oder dass sie Nutzen von haben und zeitgleich noch Geld mit verdienen? Und deswegen habe ich mich während meines Studiums schon mit der Right Marketing GmbH selbstständig gemacht. Da hatte ich einen Kommilitonen, mit dem haben wir Webseiten gebaut. Nicht für andere, nicht als Agentur, nicht für andere, sondern das waren so, ja, heute so Idealo, so die ersten Vergleichsportalseiten und im Endeffekt Shoppingportale, Vergleichsportale, wo wir dann, wenn die Leute über uns, die konnten so ein Add-on in ihrem Browser installieren damals und wenn die dann über uns eingekauft haben, dann haben die zusätzlich noch Cashback und Prämien bekommen und damit haben wir so ein bisschen angefangen und das ist im Laufe des Studiums dann so ein bisschen in Richtung Bewegtbilder gegangen. Und wir sind dann von so einer reinen Webseitengeschichte, ist es dann zum Filmen gegangen. Also ich habe dann Image- und Reisefilme gemacht, eine lange Zeit, bin viel um die Welt gekommen. Und das war so der Einstieg in meine Selbstständigkeit. Ich muss aber sagen, das war noch sehr, sehr klein. Das war so einmannmäßig. Ich hatte aber schon relativ früh mich auch mit Unternehmensformen beschäftigt. Ich habe dann direkt eine GmbH gegründet. Und das war mir irgendwie auch damals schon wichtig. Und habe dann mit der GmbH als freier Mitarbeiter für die UEFA und die DFL im Event- und VIP-Bereich gearbeitet, zumindest bei der UEFA. Und da bin ich dann so in den Event-Bereich reingekommen.
Ja. Okay, also ja, spannender Switch. Das Thema Unternehmensform, da würde ich gerne mal kurz drauf einsteigen. Erstmal so, wenn man so überlegt, okay, du hast ein Studium gemacht, Marketer, und hast so gesehen, okay, Skill Marketing, okay, machen wir jetzt ein Business draus, ich verdiene damit jetzt Geld. Genauso wie es jetzt halt ist, du hast Smoke Barbecue, okay, eigentlich Gastronomie, aber was kann man noch so draus machen? Neue Geschäftsfelder, und das ist das, wo es sich auch hinentwickelt. Okay, wir können jetzt eine Barbecue School machen. Gibt's ja auch Kurse, wie man das dann auch wirklich dann auch zu Hause machen kann. Und es ist ja nicht nur bei der School geblieben, es sind ja halt ganz viele Geschäftsfelder, die dann noch zusammenhängen, die an einem Unternehmen hängen, die wahrscheinlich alle daraus auch entstanden sind, oder?
Genau, also im Endeffekt das erste, Tag 1 war die Hütte hier. Das war ein ehemaliger afghanischer Döner-Imbiss oder ein Kebab-Imbiss hier im Gewerbegebiet. Also wenn man das so ein bisschen vorstellt, wir haben ja hier auch keine Laufkundschaft, wir haben keine 1A-Lage. Also in den ganzen 7 Jahren, wo wir jetzt offen sind, ist, glaube ich, keiner zufällig hier vorbeigekommen, sondern die Leute müssen schon bewusst hierher kommen. Und das hat dann ganz klassisch angefangen. Ich stand an der Fritteuse, ich stand hier am Smoker, habe das gemacht, was ich gut konnte. Das waren Spare Ribs. Und das hat dann sich irgendwann rumgesprochen. Wir wurden erst vom Geheimtipp, dann so ein bisschen gehypt. Und ja, mittlerweile sind wir, glaube ich, recht bekannt für unser Barbecue. Und da war noch gar nicht so der unternehmerische Gedanke. Aber am Anfang, wie gesagt, ganz, ganz klein, gar nicht so groß gedacht. Einfach kopfüber rein, ins kalte Wasser gesprungen, auch irgendwie 2-3 Mal untergegangen oder fast untergegangen. Ne? Wir haben direkt Corona gehabt am Anfang. Und ich habe auch ganz, ganz viele Sachen am Anfang falsch gemacht. Aber ich habe dann mich immer durchgebissen, ja, und habe dann auch nie aufgeben wollen. Wahrscheinlich hätten ganz, ganz viele vorher schon aufgegeben. Ich habe dann immer gesagt, nee, ich finde den Weg. Und weil wenn das jemand anders kann, dann kann ich das theoretisch auch. Und wenn ich das noch nicht kann, dann kann ich das lernen, wie man es können muss.
Ja. Man muss ja immer nur jeden Tag immer mal ein bisschen was besser machen oder dann die eine Entscheidung treffen, die besser ist. Und irgendwann wird es dann richtig gut. Ne?
Und aus Fehlern lernen. Ne? Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Auch alle Neugastronomen, dass sie nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern dass sie aus den Fehlern lernt. Eine falsche Entscheidung zu treffen ist nachher der bessere Weg, als gar keine Entscheidung zu treffen und dann irgendwo auf der Stelle zu stehen. Weil wenn du eine falsche Entscheidung triffst, dann merkst du das irgendwann und kannst wieder umdrehen. Aber wenn du die ganze Zeit auf der Stelle stehst, kommst du auch nicht voran.
Ja, du hast gerade die Unternehmensform angesprochen, dass du dich damit beschäftigt hast und viele Gastronomen, gerade so im mittelständischen Bereich, die sind noch ohne richtige Unternehmensform unterwegs oder sind immer noch ganz normal selbstständig, ist ja auch alles fein, aber ab welchem Zeitpunkt sagst du, ist es ein richtig guter Punkt, dass man umwandelt in eine GmbH oder dass man sich grundsätzlich über eine Unternehmensform Gedanken macht? Was bringt das dann auch?
Ich habe wahrscheinlich damals mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ich hätte mich wahrscheinlich auch erstmal als Einzelunternehmer selbstständig machen können. Das war dann so ein bisschen, mein Vater hatte immer eine eigene GmbH und das war für mich auch sowas wie, ja, das war schon so ein bisschen ein Aushängeschild. Und ich glaube, das ist auch dann ab irgendeinem Punkt, glaube ich, einfach wichtig, wenn du auf irgendeiner Ebene mit Geschäftspartnern sprichst oder mit Kunden sprichst, mit Lieferanten sprichst, hast du schon mal ein etwas anderes Standing. Das ist einfach so. Und ja, vielleicht machst du dich dann auch in dem Moment ein bisschen größer, als du zu dem Zeitpunkt bist. Ja, aber es wird ja oft dann auch mit den Kosten einer GmbH argumentiert, braucht man am Anfang nicht und Stammkapital einzahlen. Am Ende ist es gar nicht so, ja, du hast eine Bilanzierungspflicht, du brauchst vielleicht einen Steuerberater, aber wenn du als Einzelunternehmer Kohle verdienst, brauchst du den wahrscheinlich auch. Und A, kostet das sonst eine Menge Zeit, ja, du kannst eine Menge Fehler machen und die Vorteile sehe ich nicht. Und dann einmal im Jahr den Abschluss zu machen, sehe ich jetzt auch nicht so als negative Kostenfaktor ein. Du hast halt dann am Ende auch den einen oder anderen Vorteil. Was ich viel interessanter finde, ist nicht die Einzel-GmbH, sondern irgendwann zu sagen, okay, wenn du mehrere Unternehmen gründest, dass du die, ich meine, ich hätte, ne, wir haben zum Beispiel unseren E-Commerce-Bereich ausgegliedert und eine eigene GmbH dafür gegründet. Das war für uns in erster Linie auch eine Risikoabwägung, ne, wo wir dann sagen, okay, die nächste Corona-Krise kommt, wir können das hier nicht mehr halten, ja, aber wir können vielleicht im E-Commerce weitermachen. Mhm. Wo wir einfach sagen, wir wollen das oder wir haben einen neuen einen Burgerladen aufgemacht. Ja, der muss, wenn der nicht läuft, dann muss der nicht die gesamte Unternehmung darunter leiden. Also das ist dann, sind dann Haftungs- und Risikofragen. Und dann ganz am Ende sind es dann auch irgendwann, aber das dauert, sind es dann halt auch steuerliche Sachen, wo du sagst, okay, du kannst, bist viel, viel flexibler. Ja, wenn das eine Unternehmen gut läuft, das andere vielleicht ein bisschen schlechter, dann kannst du wesentlich leichter auch Gelder, ne, transferieren, beziehungsweise kann das eine Unternehmen vom anderen profitieren, ohne da direkt in die Haftung zu gehen. Also das war dann irgendwann pragmatisch. Und da wir von Anfang an eine GmbH hatten, oder ich, haben wir das System einfach weitergeführt. Ja.
Okay. Beim Thema Skalieren. Es gibt ja auf der einen Seite, habe ich ja die Möglichkeit, dass man in die Fläche skaliert, also dass man sagt, okay, Betrieb 1, 2, 3, 4, 5, mhm, gleiches Konzept oder unterschiedliche Konzepte. Und du machst das ja ein bisschen anders. Du hast ja eine Marke gebildet und unter dieser Marke laufen dann unterschiedliche Geschäftsfelder. Mhm. Also die Barbecue School, Catering, Team Events und so weiter, ne? Und der Shop noch mit dabei. Wieso diese Strategie und was trägt davon wirklich oder was hat das für Vorteile, mhm, im Vergleich zu 1, 2, 3, 4, 5 Standort? Also wo ist der Unterschied?
Warum ich diesen Weg jetzt erstmal gewählt habe, weil da kommen ja mehrere Sachen gleich zusammen. Das jetzt in der Form zu multiplizieren, ist, glaube ich, nicht mehr möglich, weil das sehr, sehr individuell ist, was wir hier machen. Das ist sehr, sehr...
Also Standort 2, 3, 4, 5.
In der Form, wie er hier ist, never. Also gerne, komm einer, bring mir das bei, ich mache es sofort, weil hier ganz, ganz viel, trotz, dass ich nicht mehr jeden Tag hier operativ arbeite, ja, sehr, sehr viel diese gelebte Gastfreundlichkeit, ich will nicht sagen, dass Franchise-Objekte keine Gastfreundlichkeit haben oder so, aber hier ist sehr, sehr viel noch, trotz dass wir sehr systematisch und strukturiert sind, ist hier sehr, sehr viel noch individuell. Mhm. Und ich musste, oder ich spiele schon sehr, sehr lange mit dem Gedanken, und da, es kommen auch immer ganz viele Leute von außen und stellen mir genau die Frage, ey, in diesen Laden, den müsste es in Stadt XYZ geben, mach doch da noch einen auf, mach doch da noch einen auf. Ich glaube, das ist nochmal eine andere Hausnummer, ne? Weil wir haben ganz viele Prozesse hier, ja. Aber ich sehe ja gerade bei dem Betrieb in der Größe schon, wie herausfordernd das ist, diese Prozesse, die wir haben, zu überwachen. Nützt ja nichts, wenn ich den einmal etabliere und sage, das soll so gemacht werden. Hier geht auch nochmal am Abend ein schlechtes Rippchen. Also nicht schlecht in Form von, ist, ne, aber von der Qualität, ne, nicht in die Zartheit, die wir wollen, mhm, auch über den Tresen, ne. Und das kostet so viel Energie und so viel Manpower, das auch noch zu überwachen. Und da habe ich mich einfach noch nicht zugetraut, ne? weil ich sage, diese Nähe jetzt hier, ne? Ich kann jeden Tag hier vorbeifahren, ich kann jeden Tag gucken, ich sehe heute, und ich habe eben hier heute einen Geschäftstermin zum Mittagessen gehabt, dann gucke ich, was im Laden, wie ist die Person am Counter, ich gehe mal in die Küche. Und klar, das kann ich auch alles irgendwie dann einem neuen Betriebsleiter übergeben, aber der ist nicht ich. So, und mhm, ich habe ja einen gewissen Anspruch. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe es mich noch nicht getraut. Ja? Mhm. Und jetzt, oder ich habe es mich damals nicht getraut, ich habe ganz, ganz oft überlegt, boah, wir hatten auch schon Standorte, ne, wo wir gesagt haben, boah, das könnte passen. Mhm. Ja, ich habe mich vor dieser, ja, ich habe mich nicht getraut, kann ich genauso, mhm, einfach sagen. Ne? Und für uns war der einfachere Weg zu sagen, okay, wir wachsen lieber hier an dem Standort mit mehreren Geschäftsfeldern, weil das konnten wir besser kontrollieren. Und dann ist es am Ende zu sagen, die Skalierung, ich fahre mit einem Catering-Team raus oder mit drei oder vier, das ist dann nicht mehr so schwer. Wenn du einmal die Logistik dahinter hast, ist das, glaube ich, wesentlich einfacher. Ob jedes Geschäftsfeld für sich alleine funktionieren würde, glaube ich auch nicht. Wir haben hier ganz viele Synergien, was das Barbecue angeht, und können gewisse Sachen auch nur machen, weil wir das Restaurant haben, ne? Oder weil wir, ne, weil wir den Standort haben. jetzt ein Standalone-Barbecue-Catering aufzubauen, hat nochmal ganz andere Herausforderungen. Ja? Mhm. Weil du brauchst ja trotzdem irgendwo eine Lagerhalle, du brauchst trotzdem irgendwo eine Produktionsküche. Du kannst ja nicht irgendwo bei deinem Kunden auf dem Hof anfangen, die Rippchen zu smoken. Mhm. Das ist organisch gewachsen, gar nicht mehr so strategisch, sondern organisch. Ich habe mit dem Imbiss da angefangen, dann das Restaurant so ein bisschen skaliert und dann habe ich gesagt, okay, komm, lass uns das in Seminaren verkaufen. Das hat funktioniert. Da braucht man erstmal das Know-how nur und die Infrastruktur hier. Catering brauchst du erstmal nur ein Auto und ein paar mobile Sachen, um da hinzufahren. Ne? Also das ist ja dann, bleibt dann gleich. Nachher die Skalierung vom Catering, das ist wieder was anderes. Ne? Weil ich fahre ja jetzt nicht selber auf dem Catering. Ja, ab und zu mache ich das auch noch, aber ganz, ganz selten. Und jetzt zu gucken, okay, wenn ich 3 Teams draußen habe und die liefern alle denselben Service, alle dieselbe Qualität, alle dieselben Abläufe, das ist dann wieder eine Art von Skalierung, ja, die herausfordernd ist. Ja.
Ja, aber kann ich mir gut vorstellen. So wie du sagst, dass hier ist es gewachsen, es ist immer etwas dazugekommen, Prozesse waren schon da und das Neue, was hinzugekommen ist, wurde dann angeglichen. Das heißt, es hat dann, diese Synergien haben dann ineinander gegriffen und das jetzt von null irgendwie so aufzubauen woanders, halte ich auch für schwierig, wenn man nicht irgendwie 24/7 dann auch vor Ort ist und seine Seele damit reinbringen kann, dass das funktioniert.
Gerade bei dem Konzept, also ne, ich sage ja, also es funktionieren draußen eine ganze Menge Franchise oder Filialkonzepte. Das ist, dass das ein geiler Ansatz der Skalierung ist, keine Frage. Ich glaube, dann dafür ist Barbecue aber auch noch zu sehr Handarbeit, wo du wirklich, ne, du kannst da nicht so viel automatisieren, du kannst Prozesse automatisieren, aber am Ende musst du immer noch den Menschen haben, der das Rippchen smoked. Ja, das machen wir ja hier hinter mir in dem Smoker. Ja? Also das ist noch Handarbeit, das ist nicht industriell hier bei uns gefertigt. Das ist alles das, was du ja dann auch transferieren musst. Wir könnten natürlich sagen, okay, wenn wir uns jetzt in NRW befinden, dass wir hier zentral produzieren, ja, und dann das in die Location bringen, ob eine zweite Standort dann vielleicht auch eine Barbecue-Schule haben muss, sei mal dahingestellt. Also das Restaurant an sich könnte man, in den USA gibt es ganz gute Beispiele. Ne? Mhm. Da haben es einige große Smokehäuser geschafft, das zu skalieren. Es gibt auch Ketten, da funktioniert es. Ne? Ja, vielleicht passiert es irgendwann nochmal, aber noch sind wir weit weg, weil wir hier auch noch eine ganze Menge Arbeit haben. Ne? Also wir sind, wie gesagt, ich hatte ja eben von der E-Commerce gesprochen, ne? Da sind wir ganz am Anfang. Ne? Und da sage ich auch, da glaube ich dran, dass ich sehe das in anderen Märkten, ich sehe das im US-amerikanischen Markt, da funktioniert das. Ich sehe das auch am deutschen Markt mit anderen Produkten, dass das funktioniert und es wird auch in Deutschland funktionieren, aber da haben wir noch nicht den richtigen Zugriff und ich hatte mal einen Berater hier sitzen in meinem Podcast, der hat immer das ganz schön gesagt, man soll sich nicht verzetteln, ja, und zu viele Pferde gleichzeitig losschicken, wenn das eine noch nicht im Ziel ist. Und da gucken wir jetzt, dass wir das so ein bisschen zusammenhalten. Ja,
ist nicht zu unterschätzen. Also wenn man dann auf einmal seinen Fokus weglenkt, dann funktionieren andere Dinge auf einmal nicht mehr. Und das Potenzial, was man dann mit dem neuen Fokus schöpfen möchte, sorgt dann vielleicht dafür, dass hinten ganz viele Potenziale wieder flöten gehen und das Richtige zur richtigen Zeit dann auch tun. Ne?
Ja, und dann sage ich, ne, da bewundere ich auch andere Unternehmer. Ne? Wenn ich dann sehe, die haben irgendwie nicht 3, sondern die haben irgendwie 10 Gesellschaften oder die haben noch viel, viel größere Unternehmung, ja, wie die da halt es auch schaffen, das zu überwachen, zu kontrollieren, da lerne ich halt auch noch, oder lernen die noch sehr, sehr viel.
Ja.
Sind wir noch lange nicht da angekommen, wo wir hinwollen.
Ich würde gerne mal beim Thema Marketing darauf zu sprechen kommen, weil Thema Marketing, das begleitet mich jetzt auch schon. Ich habe ja vorhin erzählt, ich wollte irgendwie vor 8 Jahren der Social Media Star werden und darüber meine ganzen Kunden und Follower generieren. Hat nicht funktioniert, bis heute nicht. Aber Marketing ist ein ganz wichtiges Thema, finde ich, für die Gastronomie, weil, und das beobachte ich ganz klar seit 2018, seitdem ich mich damit beschäftige, dass ganz viele Gastgeber aus Hotellerie und Gastronomie, ja, digitales Marketing, Social Media als kostenlose Werbeplattform missbrauchen.
Kostenlos in Anführungsstrichen, können wir gleich drüber reden, ja.
Ja, aber dass dann dort einfach gesagt wird, hier, komm, hier ist mein Angebot, komm kaufen und so weiter und so fort. Einfach, dass man neue Gäste oder Gäste darauf aufmerksam macht, ohne dass man es irgendwie interessant, weswegen man auf Social Media ist, dass man es interessant gestaltet. Und du hast ja diesen Background, du kommst aus dem Marketing. Ja. Das heißt, du hast das, von Anfang an hast du das gefressen, das Thema. Und inwieweit hat das dein Business beeinflusst, dass du es eigentlich schon direkt direkt gut auf die Straße gebracht hat. Gehe jetzt mal von aus.
Ja, nee, weiß ich gar nicht. Ich habe in den ersten 3 Jahren gar kein Marketing gemacht und gar keine Werbung. Wir hatten noch nicht mal eine Speisekarte. Mhm. Also ich habe einfach mein Barbecue gemacht. Ich hatte da den Fokus, nichts anderes, nicht verzettelt. Wir hatten kein gebrandete, heute ist ja hier alles gebrandet. Ich bin ein Branding-Fetischist. Jetzt die Serviette gebrandet, der Soßenspender ist gebrandet, die Tüte, das Besteck ist gebrandet. Mhm. Das habe ich übrigens von der UEFA, da war auch immer alles gebrandet. Da musste auch alles, da gab es ja so Guidelines und das habe ich noch mitgenommen daher. Aber die ersten 3-4 Jahre habe ich mich auf mein Produkt konzentriert. Ich habe geguckt, dass ich das Rippchen, was hier beim Tresen geht, dass ich das so gut es geht mache. Mhm. Und null. Meine ganzen Freunde, die ersten 3 Jahre habe ich ja hier auch von der Hand im Mund gelebt. Ja? Und ja, du brauchst das. Nee, ich muss erstmal mein Produkt beherrschen. Ich muss ein gutes Produkt machen. Ich habe an das Produkt geglaubt. Und irgendwann werden die Leute verstehen, dass das Produkt gut ist oder werden die kommen. Und so ist es gekommen. Und jetzt mit der Freiheit, in Anführungsstrichen Freiheit, dass ich nicht mehr jeden Tag mein Rippchen hier über den Tresen geben muss, kann ich mich mit solchen Sachen beschäftigen. Das macht mir jetzt auch verdammt viel Spaß. Aber auch da sage ich, ich habe den Stein der Weisen da nicht. Also ich kann dir heute noch nicht sagen, und das ist, ich hasse es an Social Media, ich hasse es an TikTok. Ich beschäftige mich so viel, ich analysiere so viel. Aber ob das scheiß Video 3.000 ja, oder 15.000 Views bekommt, kann ich heute noch nicht beeinflussen. Und das, wenn ich mit ganz vielen Leuten spreche, die noch nicht mal ein Business dahinter haben, sondern das sind so Fleisch-Influencer oder Fleisch-Social-Media-Menschen oder Barbecue-Social-Media, da ist das genauso. Die schneiden ein Steak auf, erzählen was und das eine Video kriegt 150.000 Views und das andere 4.500. Und das, dann frage ich die, ich will von dir lernen, wie machst du das? Mhm. Da weiß ich selber nicht, ich mache halt viel Content. Mhm. Und das ist die Strategie, die fahren wir auch gerade. Ja, wir testen viel, wir machen viel und unsere Views sind bei den Videos auch nicht geil. Oder wo ich sage, die könnten viel, viel geiler oder müssten viel geiler sein. Und jetzt kommt das Nächste, wo du sagst, kostenloses Social Media, das kostet ja verdammt viel Zeit. Ne? Ich könnte die Zeit, ich kenne zum Beispiel Catering-Betriebe, die machen gar kein Social Media, die machen nur Google. Die wissen ganz genau, ich stecke im Monat 15.000 Euro in Google Ads. Da kriege ich so und so viel 1.000 Leads. Aus diesen Leads mache ich so und so viel 1.000 Sale. Ein Sale hat einen durchschnittlichen Wert, komplett berechenbar. Ja, dann drehen die manchmal ein bisschen an der Schatulle, machen ein bisschen auf, drehen ein bisschen zurück und haben dann irgendwann relativ sicher, wissen die, was die für ein Lead bezahlen, was dann für ein Sale rauskommt, komplett planbar. Mhm. Social Media, ich kann ja gar nicht, wie soll ich denn feststellen, dass jetzt das letzte Video 15.000 Leute gesehen? Ja, ob hier einer ein Rippchen davon kauft, das weiß ich ja nicht. Vielleicht gucken die sich das in München, in Berlin, in Hamburg an und denken, boah, da in Düsseldorf gibt es einen geilen Barbecue-Typen, den Content ist ganz geil, aber die kommen hier nie essen. Mhm. Ich zweifle da jeden Tag dran, mir macht Social Media voll viel Spaß und ich glaube auch, dass das bei ganz vielen Konzepten funktioniert, die dann irgendwann aber auch eine Größe haben, wo das dann multipliziert und wo dann jedes Video die 50.000, 100.000 Euro Reichweite hat, weil die auch guten, lustigen Content machen. Aber auch die werden ganz, ganz, das sitzt ja zum Teil Agenturen hinter, ne? Aber auch die werden ganz, ganz schwer nur messen können, was das dann nachher für ein Return of Invest ist, ne? Ja. Und wie viel, ich kann das aus Gefühl sagen, wenn ich jetzt gleich hier eine Story mache mit einem Rippchen in der Hand, boah, geiles Wetter, die sehen mein Gesicht, dann kommt vielleicht, einer sieht das, kommen vielleicht 2, 3 Leute mehr und ich habe am Abend 200 Euro mehr Umsatz. Ist ja gar nicht verkehrt, aber ich kann es nicht messen. Mhm. So, und das ist so ein bisschen, ich rede mich ja nicht gerade in Rage so ein bisschen, aber mich macht das halt kirre, dass das nicht, ich bin Mensch, ich will immer alles kontrollieren. Und Social Media kannst du ein Stück weit, du kannst das ein bisschen beeinflussen.
Was wäre denn dein Ratschlag dann, weil ich weiß selber, es kostet unheimlich viel Zeit und mich kostet es Muße, weil ich da wirklich nicht so viel Lust drauf habe und mich dann da dran zu setzen, das Video zu schneiden oder zu, keine Ahnung, also diese ganze Arbeit damit, die geht mir auf den Keks, ich würde die gerne abgeben. Aber was würdest du jetzt einem, deswegen weiß ich, was da für Zeit und Geld hintersteckt dann auch. Aber was würdest du einem Gastronom raten, sein lassen oder?
Es kommt so ein bisschen aufs Konzept an. Ich glaube zum Beispiel, aber ich sehe das manchmal, und das ist ja auch leider heute die Welt oder die Gesellschaft oder die Konsumenten von Social Media, je dümmlicher das Video ist und je platter das Video ist, weiß ich nicht, da steht einer in der Küche und dem fliegt dann ein Schnitzel an eine Backe und dann sagt er, oh, heute ist Schnitzeltag. Das hat zigtausend Reichweite. Ob da einer in die Dorfschenke von dem Typen geht, der das Video gedreht hat, das wage ich zu bezweifeln. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, diese Social-Media-Gastro-Welt, die funktioniert übrigens deswegen so gut, weil wir ganz, ganz viel mit Emotionen spielen können. Wir können Fotos, Videos von Essen, ist immer geil. Die Leute haben immer Hunger. Stell dir vor, ich müsste den Social-Media-Kanal von einem Schraubenhersteller leiten. Mhm. Auch die können lustige Videos drehen. Ob da nachher einer die Schraube von dem, wenn sie den im Bauhaus sehen, dann kaufen, weiß ich auch nicht. Wir haben den Vorteil, wir können mit Emotionen, Essen ist emotional, Essen ist geil, die Leute schmecken das ja beim Zugucken. Alles cool, nur ob ich jetzt als klassisches, bürgerliches Restaurant Social Media machen muss, kann ich dir gar nicht sagen. Weiß ich nicht. Ob wir das machen müssen, weiß ich auch nicht. Aber dann kommen dann so Geschichten. Ich habe einen Freund in Hamburg, ja, der trifft sich mit einem ehemaligen Freund, hat er ewig nicht gesehen, aus München. Die essen zusammen Steak und dann erzählt der Typ aus München dem Typen, ach hör mal, boah, in Düsseldorf gibt es so ein geiles Barbecue-Restaurant, kennst du den? Und sagst du, ja, das ist mein bester Freund. Und so klein ist dann wieder die Welt. Ne? Und dann sagt er, schreibt er mir, boah, übrigens, super lustige Story, euer Social Media scheint zu funktionieren. Dann meinst du, ja, nee, das funktioniert ja nicht, weil der gerade bei dir, sondern der ist ja nicht bei mir im Laden. Wenn er bei mir im Laden wäre und sagt, ich habe dich bei Social Media gesehen, dann wird das funktionieren.
Ich bin extra aus Hamburg, bin ich hier runtergekommen.
Du, das machen einige, aber das ist dann, ne, das sind dann Barbecue-Freaks und Barbecue-Fans im positiven Sinne. Ne? Die reisen Deutschland ab nach den Barbecue-Läden und so haben wir auch schon, ich sage das zum Beispiel, Networking, Leute kennenlernen, dich zu kennenlernen, andere Social Media-Menschen kennenzulernen, andere Barbecue-Leute kennenzulernen. Ich glaube, das ist dann eher der Punkt. Sein Networking, Netzwerk erweitern, zumindest als Unternehmer. Aber ob das wieder der Koch machen muss, der ich sage schon wieder, gut bürgerliches Restaurant, ich gehe da super gerne essen, aber ich weiß ja, was für ein Schnitzel da gibt. Und ob der so seine Zielgruppe und seine Stammkundschaft, weil du musst ja irgendwo dann, am Ende ist ja immer ein Ziel bei Social Media auch eine Community aufzubauen, die konsumiert. Ja, und wenn du das nicht schaffst, sondern auch nur einfach lustigen Content für die Welt da draußen, für die Kids da draußen zu machen, dann funktioniert es nicht. Also wir versuchen gerade ganz, ganz extrem die Community, ja, und die Leute mitzunehmen mit Formaten, die wir machen. Aber ob das, ja, am Ende schalten wir auch Google und gucken, dass wir, zum Beispiel, wir haben eine Catering, ein ganz cooles Video über Catering. Da sehen die Leute, wie wir unser Catering machen, Live-Cooking-Show. Ganz geil. Und das läuft bei Instagram, Facebook rauf und runter. Das kriegt eine Menge Likes. Das läuft auch als Ad, ne? Nicht nur als normaler Content. Aber ich glaube, dass wir mit Google Ads wesentlich mehr Sales im Catering machen als mit Social Media.
Vielleicht ist das eine machen und das andere nicht lassen ein guter Ratschlag, dass man jetzt nicht sich verzettelt, zu viel rein investiert und Agenturen tausende von Euros dann auf den Tisch legt, nur um das zu machen.
Ich sage ja auch nicht, dass die Leute das nicht machen sollen, ne? Also wirklich nicht machen sollen. Also ich sage nur, man soll es vorsichtig machen und nicht zu viel Erwartungen dran haben. Also nur weil man ein Video mit 1 Million, was geht viral und hat 1 Million Views, heißt das nicht, dass am nächsten Tag dein Restaurant voll ist mit Menschen. Es gibt sehr, sehr gute Beispiele, gerade im Bereich Barbecue, wo es funktioniert hat. Der Gulla Barbecue, ein super geiler Typ, der hat es geschafft. Ja, aber das ist, glaube ich, auch der Einzige. In Köln gibt es, glaube ich, noch jemanden, der es geschafft hat. Da pilgern die Leute in seinen Barbecue-Laden, weil er mit Social Media eine abartige Reichweite. Da reden wir von Millionen. Ne? Also der hat jetzt aber auch mittlerweile Sponsoring-Verträge. Also das Business dreht sich halt dann irgendwann. Da geht es dann
auch ein anderes Business dann.
Das dreht sich dann. Und das ist ja auch so, wenn du heute die Kids fragst, wenn du wahrscheinlich in der siebten Klasse eine Umfrage machst, was wollt ihr später mal werden? Bei uns war irgendwie Krankenpfleger, Tierärztin, Formel-1-Fahrer noch irgendwann am Anfang. Ja? Mhm. Die wollen ja alle Social-Media-Stars werden. Und die können nicht alle Social-Media-Stars werden. Mhm. Von 5.000 schafft es einer. Mhm. Und genauso ist es halt auch bei uns. Und ja, es gibt ganz, ganz viele Konzepte, gerade wo große Agenturen hinterstehen, gerade auch Franchise-Konzepte, die machen das sau gut. Und da geht es aber ums Branding. Ne? Also da geht es darum, die Marke, die haben dann mehrere Standorte. Das ist schon wieder ein ganz, ganz anderes Business, als wenn du ein Restaurant hast und mit deinem Schnitzel, was dir an die Backe fliegt, irgendwie Leute, weil es lustig Leute zu bekommen.
Also bei Loco Chicken zum Beispiel, ist es zum Beispiel, die machen das ja wirklich aus Gründen des Marketings fürs Branding, dass sie eine sehr stark wahrgenommene Brand haben. Aber das machen die in erster Linie nicht nur darum, um Gäste zu begeistern, sondern dass die mehr Betriebe eröffnen können, dass die Franchise-Nehmer kriegen
ganz
und so weiter.
Anderes,
ne?
Business.
Das ist ein anderes Business.
Also auch die sehr, sehr gute Mädels und Jungs, die das machen, ist Glückspilzburger. Ich glaube, das ist aber auch, die machen sich selber, das ist auch eine Agentur, die dahinter steckt. Das funktioniert. Ich kenne die Zahlen jetzt nicht. Also, ne? Also die haben wirklich lustigen Content, guten Content, gucke ich mir immer wieder an. Aber es bringt nichts, nur weil ich jetzt auch einen Burgerladen habe, das zu kopieren, weil ich das A in der Stringenz und in dem Intervall gar nicht abbilden kann, ja, finanziell nicht und auch von der Zeit nicht. Und ich glaube, das funktioniert auch nur, ich weiß jetzt nicht, wie viele Stores die haben, das ist dann Branding. Da macht sowas Sinn. Ja. Ja. für dein einzelnes Restaurant weiß ich nicht. Jeder soll das ausprobieren, es macht auch Spaß und ist alles cool. Und nur guckt, dass ihr euren Fokus nicht verliert. Am Ende muss der Gast ins Restaurant kommen. Und wir sehen das bei uns gerade. Wir versuchen, also oder die Videos, die, ja, jetzt muss ich vorsichtig sein, wie ich gesagt, die den höchsten intellektuellen Anspruch haben, ja, wo wir wirklich richtig tief in die Materie gehen, wo wir sagen, okay, hey, hier geht's um die Barbecue Basics, um richtiges Fachwissen. Der Jonas, mein Geschäftspartner, der ist ja abartiger Fleischnerd, ne? Also der, was der über Fleisch weiß, über chemische Prozesse und ich höre dem so gerne zu, weil ich sage, ey, boah, hier lerne ich was, hier kann ich was nicht verstehen, nur wie was geht, sondern warum das so geht und, ne? Und der haut dann Sachen raus und ich finde das mega interessant. Aber die Masse da draußen, die sagt, boah, ich will einfach ein lustiges Video, wo mir ein Schnitzel an die Backe fällt. Ich sag's jetzt nochmal, da amüsiere ich mich dann. Und dann, aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt oder du oder die meisten Social Media konsumieren, die sehen jetzt ein lustiges Burger-Video. Da passiert irgendwas Geiles, da fliegt der Burger ins Bild, die haben das cool gedreht, die haben da geile Musik hinterlegt. Ich konsumiere das, ich scroll hoch, weißt du 2 Sekunden später, welcher Burgerladen das war, in welcher Stadt der ist, wie teuer der Burger ist, wie die Öffnungszeiten sind und wie ich da jetzt essen kann, weißt du doch nicht.
Ja.
Und ich glaube, das ist der Hauptpunkt, den wir haben. Und ich glaube, viele Leute fühlen sich abgehängt. Die sagen, boah, alle machen Social Media, ich muss auch Social Media machen.
Was mir bei Philipp hängen bleibt, ist 5 Geschäftsfelder unter einer Marke und parallel noch ein zweites Unternehmen. Wer so skaliert, kann sich Tool-Chaos einfach nicht leisten. Mein heutiger Sponsoring-Partner Lightspeed ist genau für diesen Fall gebaut. Das Lightspeed-Kassensystem ist kein Inseltool, sondern eine Plattform. Bestellungen, Zahlungen, Warenwirtschaft, Reports, alles greift ineinander. Egal, ob du einen Betrieb führst oder mehrere Standorte mit unterschiedlichen Konzepten. Das Ganze läuft in der Cloud. Du siehst deine Zahlen in Echtzeit von überall, egal wo du bist. Stell dir das vor wie eine saubere, gut orchestrierte Küche im Hintergrund. Du musst nicht jeden kochenden Topf einzeln im Auge behalten, weil das System für dich mitdenkt. Und du behältst den Kopf frei für Dinge, die mindestens genauso wichtig sind. Neue Konzepte bauen. Lightspeed lädt am 22. Juni nach Frankfurt ein. Zum Branchengespräch kann man Seele skalieren. Genau diese Frage. Den Anmeldelink, den findest du in den Shownotes und jetzt geht's weiter mit Philipp.
Ja, und deswegen ist das wichtig, was du jetzt gerade gesagt hast. Guck, was dann am Ende auch rauskommt. Ist eigentlich keine Rocket Science. Ist eigentlich klar wie Kloßbrühe, dass wir gucken, eine Maßnahme, die muss auch dann irgendwie ein Ergebnis haben. Aber ich glaube, bei dem Thema, weil wir jetzt auch gerade in einer Zeit leben, die so ereignisreich ist und wo so viel passiert, einfach wach bleiben. Dieses Google von heute, wo wir sagen, okay, das ist messbar. Wir können sehen, wie viele Leads und wie viele Umsätze daraus dann am Ende des Tages resultieren. Gut, aber das kann sich natürlich jetzt auch wieder mit Thema KI wieder wandeln, dass Google gar nicht mehr so wichtig wird, dass die Chatbots die sind, die den Ton angeben, deswegen wach bleiben. Vielleicht ist es auch so, dass Social Media, dass jetzt, wenn die junge Generation konsumfreudiger und konsumstärker wird und die dann aber eher über Social Media, TikTok und Co. suchen, anstatt über Google, dass das dann mehr Fokus bekommt. Oder aber, dass KI das ganze Thema Social Media kaputt macht und überall nur noch irgendwie KI-Content ist, die Leute sich von... Also das müssen wir alles im Blick behalten, wach sein und gucken, was ist denn in 5 Jahren noch?
Und wichtig ist halt, nur weil es alle machen, muss ich es nicht auch machen. Ne? Also ich teste, wir probieren alles aus. Ich bin schon TikTok live gegangen und habe versucht, unsere Würste, Barbecue-Würste bei TikTok zu verkaufen, weil ich sehe ja, da stehen irgendwelche Leute, die verkaufen irgendwelche Süßigkeitenboxen bei TikTok, dann muss ich da sagen, alles klar, dann kann ich doch meine Wurst bei TikTok verkaufen. Vielleicht funktioniert das auch. Ja, vielleicht muss ich mich damit auch ein bisschen mehr beschäftigen oder noch, darf auch nicht zu viel aufgeben, das ist übrigens auch ein Punkt, nur weil das erste Video nicht funktioniert. Es gibt Leute, die haben 1000 Videos online gestellt und das 1000. ging viral. Ne? Mhm. Probiert alles aus, ja? Aber setzt euch nicht unter Druck, nur weil der Nachbarladen Social Media macht, muss ich es auch machen. Ja, das ist so ein bisschen mein Learning draus. Mir macht das super viel Spaß, weil ich auch daherkomme. Ich bin auch gerne vor der Kamera. Am Anfang übrigens gar nicht. Das ist übrigens auch ein Punkt. Traut euch, ja, traut euch, geht vor die Kamera. Die Leute wollen real persons sehen. Und unser Content hat sich auch so ein bisschen vom ich beschreibe hier die schöne, heile Barbecue-Welt, ja, und verkaufe die, hat sich so ein bisschen mehr, ey, was mache ich hier eigentlich? Die Leute wollen persönliche Stories, die wollen gucken, was passiert. Und das funktioniert noch. Und so baut man dann eine Community auf. Und bei vielen Sachen funktioniert das sehr, sehr, sehr gut. Mhm. Aber nicht bei jedem Restaurant. Oder ich glaube nicht, dass es jedes Restaurant braucht. Das kann so die Quintessenz sein.
Ja, das sind ganz viele Faktoren, glaube ich, die dann stimmen müssen. Es darf nicht Hochglanz sein, es muss natürlich sein. Und also viele Faktoren, glaube ich, die dazu beitragen, dass dann Video geklickt wird und dann Reel geklickt wird und auch wirklich bis zum Ende konsumiert wird. Und ich habe das auch noch nicht herausgefunden für mich und den richtigen Weg.
Und solange du mit dem Video noch kein Geld verdienst, weil du die Reichweite nicht hast, musst du dafür sorgen, dass der Gast bei dir im Laden ist und ein Schnitzel kauft. Und wenn er das nicht macht, dann bringt dir der geilste Social-Media-Content nicht, weil das ist das, was du machen musst. Und das ist so schwer messbar. Also ne, du kannst es dann mit wir versuchen hier dann immer die, sind wir im Bereich, die Digitale mit der Offline-Welt zu verbinden, ne, über QR-Codes, über Rabattcodes, wo du sagst, okay, ich habe jetzt da ein Video mit einem QR-Code, der wird so und so viel mal im Restaurant eingelöst, dann habe ich einen Ansatz von Messbarkeit. Dann kann ich sagen, okay, wenn ich das Video poste, liebe Gäste, kommt mit dem QR-Code hierher, den scannen wir in der Kasse, dann kriegen die was und wir können es messen. Ja, aber das ist auch, das nützt halt, wenn einer in Hamburg einen QR-Code aus Düsseldorf hat.
Ja. Schöne Überleitung, als wenn ich sie selbst eingeleitet hätte. Danke.
Weißt du, was du willst.
Wenn wir aufs Thema Digitalisierung zu sprechen kommen und auch gerne KI, was ist so das, was du, wenn du morgens aufstehst, machst deinen Laptop an, stellst einen Kaffee dahin, was du dann wirklich nutzt? Welche Tools und Dinge nutzt du täglich von ChatGPT, Kasse, Buchhaltung, Schichtplanung? Genau, was ist so dein tägliches?
Ich habe mich so ein bisschen davon verabschiedet, zumindest was das Controlling angeht, täglich reinzugucken, weil ich es auch täglich gar nicht beeinflussen kann und die Ausreißer täglich relativ groß sind. Das Einzige, was ich wirklich täglich mache, das mache ich sogar meistens abends oder zwischendurch, mehrmals am Tag sind die Umsätze im Restaurant checken. Mhm. Ja, ich habe eine App von meinem Kastenhersteller, ja, ich kann halt in Echtzeit sehen, die Umsätze, da habe ich mittlerweile ein sehr, sehr gutes Gefühl und das mache ich 2-3 Mal am Tag, einmal nach dem Mittagstisch, dann weiß ich, okay, war der gut, war der schlecht. Das mache ich abends, ne, wenn ich weiß, okay, jetzt hat das Restaurant geschlossen, swipe ich da mal drüber. Da müsste ich mich eigentlich auch von lösen, weil ich kann in dem Moment ja überhaupt nicht analysieren. Ne? Und selbst wenn der Tag schlecht war oder super gut war, dann muss ich mich ja irgendwie irgendwann hinsetzen und gucken, okay, wie sieht die Woche aus, wie sieht der Monat aus, wie sieht das Jahr aus? Das sind ja relevante Zahlen, die mich dann, zumindest was die Umsätze angeht, beschäftigen. Ja, dann kann ich vielleicht noch gucken, okay, das Wetter war nicht gut oder da war gerade eine Veranstaltung hier im ISS-Dom, da sind ein paar Leute vorher essen gekommen oder da kam ein Bus Holländer, der gerade hier auf der Durchreise war, deswegen haben wir ein paar mehr Rippchen verkauft. Das mache ich schon täglich. Ne? Das sind Sachen, wo ich reingehe und was ich logischerweise auch täglich mache im strategischen Bereich. Ich arbeite mit Chatbots, ne? Also nicht Bots, sondern mit Chat-KI.
Was ist so dein Arbeit?
Ich bin noch old-fashioned, ich bin noch Chat-GTP-mäßig, weil ich da jetzt auch mittlerweile einen Flow gefunden habe. Der Jonas, mein Geschäftspartner, der schwört auf Claude, der sagt, okay, da ist der Gesprächsflow angenehmer. Also ich streite mich auch regelmäßig mit der KI. Ich beschimpfe die auch. Das Schöne ist, die bleibt immer freundlich, weil die bringt mich auch regelmäßig zur Weißglut. Und da ist halt auch ein Punkt, ey, nutzt diese Tools. Die sind genial, aber hinterfragt die massiv. Ne? Und auch in allen Lebensbereichen. Ich benutze das ja auch privat, ne? Also für private Entscheidungen. Ich lasse mir dann irgendwie Wahrscheinlichkeiten geben. Ich lasse das abwägen. Aber ich hinterfrage so massiv. Und manchmal geht die mir auch so auf den Sack, die KI, weil die einfach noch nicht so weit ist wie der Mensch. So, ne? Und wenn ich mich mit dir unterhalte, du würdest jetzt nicht zum dritten Mal anfangen und mir irgendwas erzählen, wo ich dir vor 5 Tagen schon gesagt habe, ich will darüber nicht reden. Das interessiert mich nicht. Fängt die wieder damit an. Ne? Aber das ist das, was ich für Strategie und in Unternehmensentwicklung mache ich da ganz, ganz viel. Ja. Und jetzt gerade setze ich mit der KI eine andere KI auf. Also wir sind gerade dabei, unseren Vertrieb noch mehr, der ist schon sehr, sehr digital, aber noch mehr zu automatisieren mit Hilfe von KI, was Seminare, Veranstaltungen und Catering angeht, um da auch das Personal so ein bisschen zu entlassen. Also nicht zu entlassen, sondern entlasten. Also Jutta, du wirst nicht entlassen. Und da arbeite ich halt auch gerne mit der KI Hand in Hand.
Ja.
Aber ganz oft kommt der Input auch von mir, wo ich sage, ey, ich schubse die in die Richtung, wo ich will und sage, okay, ey, oder ich bin dann vielleicht manchmal auch noch ein Touch kreativer.
Mhm.
Und dann sagt er mir, logischerweise, ja, geile Idee. Mhm. Aber das muss ich dann auch schon wieder hinterfragen, ob die Idee wirklich so geil ist, die ich hatte.
Ja, aber der spricht halt gut zu häufig. Ne?
Ja,
der sagt ja halt häufig, hey, das, was du machst, ist alles super, tolle Idee, mach das genau so. Und da muss man halt wirklich schon, ich habe so ein Nicht-Nett-Sein-Prompt, wo ich ihm sage, hör mal zu, ich möchte in keinster Weise, dass du nett zu mir bist, dass du irgendwo zu gut oder zusprichst, dass ich irgendeine Idee toll gemacht hätte, sondern hinterfrag das, challenge mich und so weiter. Also das ist ja nicht
nett. Mache ich auch. Im Unternehmerischen ist das sehr, sehr geil. Im Privaten wiederum ist das, finde ich, habe ich ein Problem damit, wenn ich mich, weil die kann sich ja auch ganz selten oder vergisst auch Sachen, ne, die wir schon besprochen haben. Und ich habe jetzt zum Beispiel mein Sportprogramm mache ich mit der KI. Und dann will ich irgendwie so einen kleinen Rat von der, ja, und dann sagt die wieder, ja, kannst du machen, aber achte drauf, oder Ernährung, ja, oder achte drauf, dass du jetzt nicht ein Kilo Süßigkeiten isst. Da sag ich, ja, Digga, wieso sollte ich jetzt ein Kilo Süßigkeiten essen? Ist ja nett, dass du mir das sagst, aber dann behandelt die sich mich manchmal wie so ein Einzeller. Das kriegt mir dann auch auf den Sack, wo die mich nicht respektiert, dass ich ein denkender Mensch bin, ja, wo ich dann sei kritisch, ja, und mach kritisch, aber verkauf mich nicht für dumm, so. Das geht mir dann halt auch. Und eigentlich könnte ich das überlesen, aber es triggert mich so krass. Und da sage ich, boah, da muss die KI, die ist kein Mensch. Und die wird auch wahrscheinlich auch nie Mensch oder in den nächsten paar Monaten und Jahren noch kein Mensch werden.
Mhm.
Und da müssen wir halt aufpassen. Wir arbeiten auch ganz, ganz viel hier einfach mit KI. Wir machen ganz, ganz viel, wenn wir Mitarbeitergespräche haben. Da haben wir Plot mitlaufen. Hier
mein
genau, hast du auch. Wir haben diese Karten, lassen unsere Meetings mitschreiben, uns Empfehlungen geben, Handlungsempfehlungen. Ich hatte mal daraus sogar eine Schnittstelle zu Asana, unser Projektmanagement-Tool, gebaut, ne, dass automatisch dann Tasks erstellt werden in Asana. Man kann da sehr, sehr viel machen, aber man darf es auch nicht unterschätzen, wie viel Zeit das kostet. Also entweder sourcest du das aus, dann zahlst du eine Menge Geld dafür, dann lässt du die Profis ran. Ich bin da super interessiert dran. Aber wenn ich jetzt mit Make so eine Schnittstelle baue, ja, das dauert halt auch ein paar Tage.
Mhm.
Und dann muss ich halt auch immer abschätzen, ist mir das so viel wert? Ne?
Und das kannst du mit Claude, also ich bin auch Team Claude, ne? Also Grüße an Jonas. Aber das kannst du mit Claude innerhalb von 2-3 Stunden, kannst du mit dem die Automatisierung hinbauen. Ich habe das zum Beispiel auch ähnlich wie mit Claude gemacht, dass ich, wenn ich Videocalls führe oder halt normale Gespräche, die aufgenommen werden, dann hat Claude einmal am Tag eine Aufgabe, der guckt, was für Gespräche gelaufen sind, zieht die in mein Notion, das Pendant zu Asana, ist also mein Workspace, und dann von Notion aus packt er das in die Zusammenfassung und sendet von dort aus automatisch die E-Mail an meinen Gesprächspartner, mit dem ich da gesprochen habe. Und das macht er automatisch, und das hat halt, habe ich nicht programmiert, diesen Workflow brauchte ich nicht mit Make oder mit N8N machen, sondern das hat Claude für mich gemacht.
Aber, und da müssen wir auch drüber reden, den Prozess, den du haben willst, da musst du ja selber drauf kommen. Ne? Also ich sitze jetzt ich kann natürlich mir helfen lassen von der KI und sage, okay, ich will diesen Prozess aufsetzen, ich habe die und die Herausforderung, ich möchte das und das erreichen. Wie setze ich jetzt diesen Prozess der Implementierung einer Telefon-KI ein?
Mhm.
So, dann kriege ich da ja eine Menge Vorschläge, aber ich muss ja gucken, was passt für mein Business. Du musst hinterfragen, selber Input geben, und am Ende baue ich ja mir gedanklich, und die gedankliche Entwicklungsarbeit, die muss immer noch bei mir stattfinden, weil ich will ja immer noch Herr meines Unternehmens sein und nicht die KI entscheiden lassen, was für meinen Betrieb das Beste ist. Ne? Und als Tools und Hilfsmittel super, und das wird auch noch richtig geil. Du hast am Anfang des Gesprächs gesagt, ne, oder vielleicht im Vorgespräch, weiß ich nicht mehr, ne, du freust dich auf die Zeit, die da noch kommt. Ich freue mich da auch mega drauf. Und wir sehen ja auch schon, dass jeder weitere Version, die wird ja schon immer geiler. Ne? Also auch ja, was da alles möglich ist, was Bildgenerierung angeht, grafische Sachen. Ich habe jetzt gestern wieder eine Werbung bekommen, wo ich es direkt ausprobiert habe. Ne, da kannst du deine Webseite hochladen, und die bauen dir halt automatisiert auf Grundlage deiner CI Werbe-Ads, erstellen Videos, und du musst eigentlich gar nichts mehr machen, nur noch ein bisschen prompten. Ist alles doch nicht so geil, als wenn da ein geschulter Grafiker dran sitzt, und da passieren auch noch viele Fehler.
Ist alles eine Frage der Zeit.
Es ist alles eine Frage der Zeit, ja.
Ja.
Und da tut jeder gut jetzt, weil der Sprung wird halt auch immer größer. Ne? Du musst jetzt auch direkt dabei sein, auch wenn es noch nicht so geil ist, und auch Sachen versuchen umzusetzen und zu implementieren, auch wenn die noch einen Haken haben, ja, und es einfach mal machen, weil sonst verpasst du den nächsten Schritt, und irgendwann bist du noch in deiner analogen Telefonanlage und da draußen telefoniert die ganze Welt schon mit KI und dann ist es ja richtig schwer, da wieder Fuß zu fassen.
Ja, nicht nur das, sondern du musst ja auch jetzt anfangen zu lernen. Also ich hatte es auch gesagt, bevor wir die Kamera anhatten, die Mikros. Du musst deinen Kopf wie ein Muskel jetzt trainieren und dieses neue Werkzeug in deinen Arbeitsalltag reinlassen, dass du das mit einbeziehst und als selbstverständlich hinnimmst. Das passiert nicht, wenn du dich nicht damit beschäftigst. Und das ist das Wichtige, dass du anfängst, diesen Muskel zu trainieren, Anwendungsfälle dir zu überlegen, genau das, was du gerade gesagt hast, das auf mein Business anwenden, weil die KI ist zwar super schlau, weiß viel von der Welt, weiß aber meistens wenig über dich und deswegen, oder dich und dein Business. Und deswegen müssen wir die Anwendungsfälle, die müssen wir immer noch selber uns überlegen und müssen selber entscheiden und bewerten können, ist das jetzt wirklich gut für mich und mein Business?
Ja.
Und das Private, was du gerade angesprochen hast, ich mache jetzt was hochkritisch ist, gebe ich zu, aber mir ist dieser Invest wirklich wert. Und da werden sich wahrscheinlich jetzt gerade, wenn ich das erzähle, Tausende die Haare sträuben, aber ich habe jetzt meine Gesundheitsdaten in ein zweites Gehirn eingegeben. Also ein digitales Gehirn. Dort sind sämtliche Gesundheitsdaten. Da arbeite ich gerade dran. Das Blutwerte, CTs und wenn ich mal irgendwie ein Zipperlein hatte oder so. Dass meine gesamten Gesundheitsdaten da drin sind. Die sind nicht in einer KI, aber ich kann der KI Zugriff. Das ist alles lokal auf meinem Computer. Ja, da kommt niemand dran. Aber ich kann der KI Zugriff darauf geben und die kann mir dann sagen, wie ist denn das in der Relation? Wie sind die ganzen Blutwerte und so weiter? Weil ich gemerkt habe, ich muss dieses ganze Gesundheitsthema proaktiver angehen. Da hilft mir kein Arzt bei, den sehe ich einmal im halben Jahr.
Super geiler Punkt. Ja, mache ich gerade tatsächlich genau dasselbe.
Aber mir ist meine Gesundheit wichtiger. Da ist mir scheißegal, ob meine Blutwerte irgendwo, keine Ahnung wo sind.
Wie war es denn vorher? Ich bin zum Arzt gegangen, der hat gesagt, wir machen mal ein großes Blutbild. Dann kommt er mit einer Liste ausgedruckt auf einem DIN A4-Blatt. Die habe ich dann noch nicht mal mitbekommen, sondern er guckt dann durch und sagt, ja, boah, Leberwerte gut, das gut, ja, da... Ja, da müsst du ein bisschen dran arbeiten.
Weniger Bier.
So, ja, im Zweifel. So, ich habe mir jetzt, natürlich auch das muss man nicht blind vertrauen, aber ich für meinen Anwendungsfall will jetzt gucken, okay, welche Blutwerte brauche ich überhaupt? Welche sind für mich in meiner Person? Der Arzt hat 1000 Patienten, der weiß ja gar nicht, klar, das kannst du im Arztgespräch klären. Und ich sage auch nicht, dass der Arzt unwichtig ist, aber ich finde das, was du sagst, Gesundheitsdaten, von der KI aufbereiten zu lassen, dass ich die verstehe, dass ich die Blutwerte verstehe, dass ich habe mir jetzt immer so
die Historie dahinter, ja?
Genau, so ein Glossar zusammenstellen lassen. Okay, welcher Blutwert ist überhaupt für welchen Alltagspunkt in meinem Leben wichtig? Mhm. Ich weiß doch nicht, was CHD3-4 ist. Ne? Lass mir das erstmal erklären. Und da hat ein Arzt keine Zeit zu. Und ich glaube, das ist privat. Und ich bin auch gar nicht so ängstlich, vielleicht, weil wir auch in einem sehr freien Land leben, bin ich gar nicht so ängstlich, dass irgendeiner, selbst wenn er meine Blutwerte hat, ja, was soll er damit machen? Also klar, da schreien jetzt auch 1000 Leute, oh,
ja.
Genau, wie kannst du so nachlässig mit deinen privaten Gesundheitsdaten sehen? Ja, keine Ahnung, ist mir jetzt wichtiger, ob irgendein Inder, der meine KI gehackt hat, ja, weiß, dass ich einen Leberwert von XYZ habe oder dass ich selber weiß, wie ich mich vielleicht ernährungstechnisch oder gesundheitstechnisch anpassen muss. Da ist das doch wesentlich relevanter.
Im Endeffekt ist der Output dann eine Gesundheit, die ich selber zu beeinflussen hat, andere Richtungen, die ich aufgezeigt bekomme. Ich habe dann einfach ein anderes Coaching, was meine Gesundheit betrifft, das Wichtigste in meinem Leben, ja. Also, und ich nehme es halt selbst in die Hand. Und deswegen habe ich gesagt, ist mir scheißegal, ich sammle das, ich habe so eine Datenbank, dieses zweite Gehirn sozusagen, und dann spiele ich da jetzt alles ein. Und das ist für mich der Weg.
Mega, mega. Also ich nutze es gerade ganz, ganz viel für Sport und Ernährung, wo ich dann auch Analysedaten irgendwie auswerten lasse. Und ja, ich sehe da mehr Vorteile als Risiken. Ja, aber das muss jeder für sich selber.
Ja,
es gab schon, auch das Internet war früher gefährlich. Ja, und
jetzt ist halt das Vertrauen noch nicht da. Ne? Also natürlich muss man alles, haben wir vorhin auch gesagt, vorsichtig und bewusst angehen, das ganze Thema. Aber genau das Gleiche. Wir haben jetzt zu Unternehmen wie Microsoft ein großes Vertrauen aufgebaut. Zu Google haben wir Vertrauen aufgebaut. Und das Ganze, was jetzt gerade neu kommt, da haben wir noch nicht so dieses Vertrauen. Deswegen ist diese Skepsis halt so da. Ich denke, in 5 oder in 10 Jahren ist da auch...
Und keine Ahnung, ich glaube, das Individuum Mensch oder du, ich, wir sind auch gar nicht interessant für eine böse Instanz, die es vielleicht gibt dahinter, ja, und die uns vielleicht unsere Daten klauen möchte. Das kann ja alles sein. Und ich glaube auch, dass ganz, ganz viel Datenmissbrauch da draußen stattfindet.
Mhm.
Das ist ja, das ist definitiv so. Aber die Frage ist, ob ich dann mit den Daten, die da von mir in der KI sind, ja, wenn da jetzt irgendjemand, wie gesagt, weiß, wie mein Körperfettanteil ist, dann juckt mich das
nicht die Bohne.
Nicht die Bohne. Aber ein ganz, ganz interessanter Punkt ist, das ist, glaube ich, ein was dazu gehört, auch im privaten Bereich gerade, ist die Generation, ja, die wir gerade sind. Wir sind ja quasi mittendrin. Wir sind damit nicht aufgewachsen. Wir sind aber open-minded, ja, das noch lernen zu wollen, damit zu schwimmen, weil wir auch, glaube ich, beruflich die Gefahr haben, irgendwo abgehängt zu werden. Wenn wir müssen noch ein paar Jahre arbeiten. Ne? Mhm. Und wenn wir es nicht hinkriegen, das ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig. Oder wir haben die größte Herausforderung. Meine Tochter, die ist 10. Der mache ich gar nichts vor. Da kann ich gleich mal Geschichten erzählen, was die mit der KI oder zumindest wie sensibel die ganz, ganz automatisiert mit der KI umgeht, wo ich denke, oh, krass, ne? Mittlerweile gibt es ja digitale Elternabende. Ja? So, und dann sitze ich da in so einem digitalen Elternabende, da sitzt dann die Ursula, jetzt Entschuldigung als Beispiel, ja, alle, die Ursula heißen, die sitzt dann da mit ihrem riesen Headset und kriegt kaum ihre Webcam gerade. Und die will dann erzählen, dass wir unsere Kinder schützen müssen vor der KI. Ich sage, nee, unsere Kinder müssen uns schützen vor der KI. Mhm. Weil die im Zweifel viel, viel mehr auf Zack sind als wir oder als die Generation über uns. Und dann ist das immer so, sehe ich gar nicht, dass wir da diesen Schutzwall aufbauen müssen, sondern wir müssen die KI lernen, verstehen, damit umzugehen und gemeinsam mit unseren Kindern die erleben. Ich kann doch nur verstehen, was meine Tochter im Internet macht, ja, wenn ich selber das mit ihr konsumiere. Und es gibt wirklich ganz krasse Sachen. Dann scroll ich mit der in irgendeiner Social-Media-Plattform und dann sagt die mir, das ist KI. Dann sage ich, nee, das ist doch nicht KI. Das ist jetzt klar, das ist KI. Dann sagt die mir, bam, 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 bam. Zeigt die mir drei Sachen, woran die sofort sieht, dass das KI ist. Mhm. Und selbst wenn ich die drei Sachen sehe, zweifle ich noch. Und die hat das instinktiv drin. Ne? Und da brauchen wir gar nicht so viel Angst haben. Die machen das schon genauso, wie wir damals mit einem Modem zurechtgekommen sind, unsere Eltern nicht. Und auf einmal dann bei AOL in irgendwelchen ICQ-Chats waren. Da konnten unsere Eltern auch nicht kontrollieren, mit wem wir uns da unterhalten haben. Mhm. Und zumindest meine Eltern damals, die waren so weit weg von dem, was da online passiert. Ja? Die haben viel, viel länger gebraucht, das irgendwann mal zu lernen und eine E-Mail zu schreiben. Und wir als 13-, 14-Jähriger, wo wir dann irgendwie da das erste Mal online waren, da hatten die doch null Kontrolle, was wir da machen.
Mhm. Wir müssen halt, gerade in Bezug auf unsere Kinder, finde ich, müssen wir Elemente damit einbringen. Also einmal mit unseren Kindern das gemeinsam angucken, gemeinsam lernen dann auch von unseren Kindern, aber dann auch Elemente mit einbringen, wo wir sehen, okay, wenn jetzt meine Tochter, mein Sohn die ganze Zeit mit ChatGPT sich austauscht und Gespräche führt, was auch immer, aber vielleicht für die Schule lernt oder irgendwas erarbeitet, eine Idee mit dem diskutiert und wir dann eine KI haben, die halt sehr wohlwollend unterwegs ist, ne, die immer sagt, ah ja, hast du toll gemacht, fein gemacht und super. Und finde ich super, super kritisch, weil dann wird dir die ganze Zeit, bis du 18 bist, Honig um den Bart geschmiert, ja, du bist völlig desillusioniert, was da im Leben draus passiert und dann kommst du auf einmal ins Berufsleben und dann kriegst du die Schellen und bist gar nicht darauf vorbereitet, dass auch mal irgendwas, was du machst, nicht so geil ist. Also du wirst gar nicht reflektiert und das müssen wir halt als Element mit einbringen, ein Beispiel jetzt, ne? Das als Element mit einbringen und sagen, du, sei da mal ein bisschen vorsichtiger mit dem Feedback, bau mal vielleicht den Nicht-Nett-Sein-Prompt mit ein, solche Sachen.
Das ist definitiv wichtig und wir müssen denen, glaube ich, beibringen, dass sie das Hinterfragen, das eigene Denken nicht aufgeben sollen. Aber das ist, wie schwierig das ist, sehe ich ja an mir selber. Ich benutze die KI mittlerweile für jede Kleinigkeit, ne? Wo ich da sage, boah, wo ich vorher mir gesagt habe, ich nehme mir vielleicht nochmal ein Blatt Papier und einen Stift und erarbeite jetzt irgendwas. Ich bin ja nur noch am Chatten. Meine Tochter sagt, ja, du unterhältst dich ja nur noch mit der KI. Also ich ganz, ganz viele Sachen. Und da besteht dann halt tatsächlich die Gefahr, dass wir das selbstständige Denken verlernen. Mhm. Wir mussten das noch lernen, aber unsere Kinder, die müssen das vielleicht nicht mehr. Die können vielleicht in 5 Jahren 100-mal geiler prompten als wir. Ja, aber die können vielleicht dann eine Situation im Alltag nicht mehr lösen, weil sie es nie gelernt haben. So. Mhm. Aber das hatten wir damals, sage ich auch, mit Google, mit Internet, ne, mit den ganzen Sachen, die wir... Ich habe doch in meinem Studium habe ich doch kein Lexikon mehr aufgeschlagen. Also, da sagen meine Eltern, wie kannst du lernen ohne Buch? Ja, haben wir doch auch irgendwie geschafft. So, und das ist und nach der KI kommt das nächste. Ne? Da wissen wir noch gar nicht, was dann kommt. Aber es geht halt, Technik geht immer weiter. Mhm. Und wir dürfen die nie mit Furcht begegnen. Vielleicht mit ein bisschen Ehrfurcht, aber nie mit Furcht und müssen dann immer
offen
und mitgehend.
Ich habe Philipp, bevor wir hier uns ans Mikro getraut haben, habe ich gesagt, meine neue Keynote für demnächst, da baue ich gerade dran, die heißt Geh raus spielen. Natürlich Gastrobezug, keine Frage, geht aber natürlich auch um KI und das ist so, finde ich, der wichtigste Skill, den wir in der Zukunft unseren Kindern und uns selber auch mitgeben können, weil wir sind so, sage ich jetzt mal, gehören mit zu den letzten Generationen, die dann draußen noch gespielt haben und viel Interaktion hatten mit anderen Kindern und gespielt haben einfach. Ja, ich will es gar nicht nur auf die Kinder münzen, weil das geht genauso an die Erwachsenen oder an die jetzt Heranwachsenden. Weil nehmen wir mal an, ein Mensch hat 100% Austausch pro Tag. Und das verschiebt sich jetzt gerade, dass dieser Austausch immer mehr und immer mehr mit KI stattfindet, dass viele Fragen dann auch eher einer KI gestellt werden und dieser Austausch findet dann weniger mit einem echten Menschen statt. Was verlieren wir dann? Skills im Austausch miteinander, dass wir uns in die Augen gucken und ansprechen, dass ich irgendwelche Bewegungen mit meinen Händen mache, dass du die liest irgendwie und was daraus deutest. Also das sind ja Skills, die, finde ich, in der Zukunft noch viel, viel wichtiger werden. Einmal die soziale Interaktion, das Zuhören, Gespräche führen, empathisch sein und so weiter. Diese ganzen Technologie-Skills.
Widersprüche akzeptieren.
Genau, genau. Feedback verkraften und einsortieren. Das ist so wichtig für die Zukunft, weil alles Technologische wird uns alles später abgenommen. Da brauchen wir gar nicht mehr viel uns drum kümmern. Aber das müssen wir aufrechterhalten. Und wir sind so die Letzten, die das mit unserer natürlichen Entwicklung so mitgenommen haben. Und
aber ich glaube auch, wir lernen das nur, indem wir mit der KI umgehen, indem wir sie nutzen. Also jetzt uns vor der KI zu verschließen, zu sagen, weil die gefährlich ist oder die zu limitieren, das ist, glaube ich, nicht der richtige Ansatz, weil unsere Großeltern sind auch ohne Fernseher aufgewachsen. Ich kann mich erinnern, ja klar, ich habe, da konnte das schönste Wetter sein. Ich habe auch draußen gespielt, Verstecken, Fangen. Ja. Wir hatten keine Mobiltelefone. Ja, aber wenn zu Hause der Fernseher lief und irgendwie A-Team lief, Samstag um 15 Uhr, da saß ich vorm Fernseher, ja, und hat mir das angeguckt.
Bei schönstem Wetter.
Bei schönstem Wetter. Und meine Mutter hat gesagt, immer, bist du bescheuert, mach die scheiß Kiste aus, geh nach draußen spielen. Und genauso ändern sich halt die Situation und wir müssen lernen, damit umzugehen und nicht irgendwie versuchen, das Ganze als Gefahr zu sehen. So, das ist, glaube ich, offen und mit erhobenem Haupt ist da irgendwie, aufhalten werden wir sowieso nicht. Also wir werden die KI nicht aufhalten, wir werden weitere Technologien nie aufhalten, die setzen sich immer durch.
Ja, genau, ist immer schon gewesen und wir sind jetzt gut abgedriftet,
ja.
Aber richtig gut abgedriftet. Also ich meine, das ist gut.
Ja.
Den Schwenk zurück kriegen wir auch nicht mehr. Ich würde sagen, diesen Schwenk zurück, den heben wir uns mal auf für den zweiten Teil.
Ja.
Dann komme ich dich nochmal besuchen. Ich bin ja
wir benutzen nämlich noch tatsächlich viel, viel mehr Digitalisierung bei uns im Betrieb. Ich glaube, das war die Eingangsfrage, was ich morgens...
Genau. Ach du, ich habe hier auf meinem Tablet habe ich irgendwie noch 10 andere stehen, die kriegen wir alle nicht mehr abgefüllt.
Also wir sind ein sehr, sehr digitales Unternehmen und es ist auch nicht alles immer KI und krass Hightech, sondern das sind auch so manchmal so die Kleinigkeiten, die einem im Alltag helfen, wo wir sagen, da hilft Digitalisierung, das können Software-Tools sein, ne, wo wir Sachen visualisieren, Strategien visualisieren. Mhm. Und man muss ja nicht, wir sind ja ein Restaurant immer noch. Am Ende verdienen wir unser Geld, indem wir geile Rippchen da den Kunden servieren. Diese ganzen digitalen Tools und Hilfsmittel, die helfen uns halt nur. Und wir sind jetzt auch in einer Branche, wo ganz, ganz viele schon sehr, sehr digital sind und wo ganz, ganz viel schon sehr innovativ sind. Aber ein Großteil der Gastronomie ist es eben noch nicht. Ne? Und wir gehen ja immer von unserem Standort aus. Wir wollen nicht abgehangen werden von unserem Standpunkt. Wir wollen nicht abgehängt werden. Wir wollen Vorreiter sein. Ja? Wir wollen Sachen ausprobieren. Ich bin ein neugieriger Mensch. Ja? Vielleicht geben wir auch Sachen nach einem halben Jahr wieder auf, weil wir sagen, ey, hilft uns jetzt nicht. Aber das machen wir schon. Und da draußen sind noch ganz, ganz viele gastronomische Betriebe, die brauchen es vielleicht auch nicht. Ne? Und die sind auch, ne, wenn da jetzt ein Gastronomiepärchen ist, die sind 60, die müssen noch 5 Jahre ihr Restaurant führen. Ja, was sollen die denn jetzt mit einem digitalen Speisekarte oder was sollen die? Die müssen da nicht drauf. Die müssen weiter ihr leckeres Essen machen. Mhm. Ja, die müssen gucken, dass sie ihr Konzept noch durchbringen, solange sie das betreiben. Und alle, die neu kommen, ja, die sollten open-minded für das sein. Gerade in der Gastronomie.
Ja. Ja, aber auch nicht, wie du sagst, nicht zwanghaft alles irgendwie umsetzen, einsetzen. Manche Sachen passen auch einfach nicht, aber immer einen Blick irgendwie aufrecht halten, gucken, was gibt's da draußen. Und ich würde wirklich vorschlagen, wenn du Bock hast, wir setzen da nochmal an, dass wir nochmal in der dritten Staffel vom Küchenherder Podcast, die geht im Herbst weiter, dass wir uns dann nochmal zusammenfinden und dann über die restlichen 15 Fragen sprechen und ja auch mal darauf eingehen hier, was muss man sich für Fragen vorher stellen, wann entscheidet man zu skalieren. Einmal machen wir eine Fortsetzung aus dem hier raus, weil ich fand es ein super spannendes Gespräch und würde es gerne fortsetzen.
Aber ich bin auch kein leichter Gast, ich quatsch relativ viel, wenn ich erstmal im Flow bin.
Das ist ein leichter Gast, ich hatte nur zu wenig zu trinken mir organisiert.
Ja, du hast 2, ich bin auch schon alle. Ja, sind aber auch, du merkst, das ist irgendwie auch mein Thema, deswegen da bin ich weniger Gastronom, mehr Marketer und denk innovativ. Und ich kann dir auch gerne dann im Folgegespräch sagen, was nicht alles funktioniert hat, ne? Oder wo wir noch Herausforderungen und Schwierigkeiten haben, weil bei uns funktioniert auch nicht alles, was wir irgendwo bei dem gehypten Food-Konzept sehen, wo wir sagen, da brauchen wir auch. Mhm. funktioniert bei uns vielleicht gar nicht. Ne?
Nehmen wir mit auf fürs nächste Mal, ja. Machen wir einen Termin aus und jetzt machen wir das so und dann komme ich irgendwie so gegen Nachmittag, Abend und dann trinken wir ein leckeres Bierchen dabei und machen uns nochmal hier so bequem.
Bequem und dann gibt's auch was zu essen während des Gesprächs, aber dann muss ich viel essen, damit ich nicht so viel laber.
Jetzt machen wir es so, wir schließen den Küchenherde-Podcast ab, wie wir den immer abschließen. Du bist mein Gast, also auch wenn ich ein bisschen Gast hier bin, aber du bist mein Gast im Küchenherde-Podcast. Du hast ja das letzte Wort im Küchenherde-Podcast. Ich würde mich jetzt an dieser Stelle schon mal von euch allen verabschieden, mich bei dir bedanken, weil das war ein tolles Gespräch, eine schöne Stunde hier in Düsseldorf bei dir zu Gast ich habe das sehr genossen und deswegen danke, dass ich hier sein durfte. Und für euch noch ein kleiner Hinweis, für alle, die dann doch KI begeistert sind und sich so ein bisschen upgraden wollen oder die KI-Skills ein bisschen upgraden wollen, am 9. und 10. September, ist noch ein bisschen hin, machen Pionierhaus und ich einen Workshop in Rust im Europapark. Wir machen einen kleinen Blick hinter die Kulissen von der Gastronomie-Hotellerie. Wir gucken im Digital Lab, also in dem Labor, wo der Europapark dann die digitale Lösung testet und ausprobiert. Und von mir gibt es natürlich ganz viel KI-Input innerhalb von 2 Tagen am 9. und 10. September. Kommt gerne rum, meldet euch bei mir und wir sind mit 18 Teilnehmern dort unterwegs. Und wer nicht abwarten kann und gerne Lust hat, etwas länger etwas zu machen, am 7. September beginnt wieder meine Digitalisierungsausbildung. Würde mich freuen, euch dort zu sehen, 10 Wochen lang mit TÜV-Zertifikat, wenn ihr die Abschlussprüfung besteht. Und würde mich freuen. Und dann sage ich jetzt ciao. Danke, dass ihr alle zugehört und zugeschaut habt. Und lieber Philipp, du bist mein Gast im Küchenherde-Podcast. Du hast das letzte Wort. Tschüss.
Ja, ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt. Mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht. KI, Digitalisierung und diese ganzen innovativen Sachen sind genau mein Ding. Ja, wenn ich einen Rat an alle Neugastronomen da draußen habe, probiert ganz, ganz viel aus. Hinterfragt euch aber immer, was bringt das in dem Moment für mich und vielleicht für die Zukunft, für mein Business? Wie bringt mich das weiter? Muss ich das wirklich machen oder springe ich nur auf den Zug auf, weil es alle machen? Testet alles, hinterfragt alles. Und am Ende vertraut nie der KI, sondern immer selber noch ein bisschen mitdenken. Das war's. Und wenn ihr mal richtig gute Rippchen haben wollt, kommt hier nach Düsseldorf, Innsbruck Barbecue. Das mache ich noch ein bisschen Eigenwerbung, denn sie sind wirklich lecker. Ciao.